Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Was denkst du über mich? Albrecht Schrader in Corso aus seinem neuen Album Diese eine Stelle. Und der Song begann vielsagend mit dem Satz: Mein Privileg steht mir im Weg. Auf dem Cover sieht man ihn auf einem stilisierten Golfplatz. Es gibt auch einen Song, der so heißt: Auf dem Golfplatz. Da singt er: Wir treffen uns im Jenischpark, der Tag war lang und heiß. Da kommt ein Mädchen, das ich mag, man glaubt, dass sie es weiß. Ich trinke viel, jemand sagt, hol die Gitarre raus. Ich möchte, doch ich traue mich nicht und gehe lieber nach Haus. Erste Frage an Albrecht Schrader im Corso-Gespräch: Wahre Geschichte?
Sagen wir mal, kondensiert das Gefühl, was ich als Teenager oft hatte, wenn es um so erste zarte Ausgehversuche ging.
Das Lied heißt aber nicht Im Jenischpark oder Das Mädchen, sondern Auf dem Golfplatz. Und es klingt, als stecke da schon noch ein größeres Jugendtrauma dahinter. Es ist auch so ein bisschen das Albumthema, ne?
Es ist zum Teil das Albumthema, ja. Der Golfplatz ist, also erstmal hat mich daran gereizt, dass es ein Wort ist, was wahrscheinlich so im deutschsprachigen Pop, weiß nicht, entweder noch nie benutzt wurde oder mehr als ein Verweis auf ein vollkommen berechtigtes soziales Klischee. Und mich hat daran interessiert, dass es eben ein aus popmusikalischer Sicht so ein totaler Unort ist. Und ich habe tatsächlich in meiner Jugend Golf gespielt und das ist eine Metapher für diesen Ort, für den Hamburger Westen.
Das geht ja dann gleich weiter in Wir sind die Eliten. Das ist auch so ein als Yachtpop getarnter Protestsong. Wir sind die Eliten, wir zahlen auch unseren Teil, wir brauchen eure Mieten, sie helfen uns dabei. Steckt unter dieser eleganten musikalischen Fassade dann doch auch eine Wut?
Zum Teil ja, auf jeden Fall. Ich bin auf einer Schule groß geworden oder in einer Gegend, wo man sich teilweise dieses Elitäre relativ selbstbewusst auf die Fahnen geschrieben hat und das auch gesagt hat, das seid ihr und das bedeutet eine Verantwortung. Und das habe ich damals noch nicht so richtig verstanden, was das bedeuten kann. Und ich finde, dieses elitäre Selbstverständnis, das macht mich schon wütend, ja. Das verweist auf so viele Ungerechtigkeiten. Ich bin aber kein Typ jetzt rein künstlerisch, dem der klassische, sagen wir mal, punkmäßige oder folkmäßige Protestsong so steht. Erstens muss ich mich mit reinnehmen, das zeigt sich so und das tue ich ja in dem Song auch und finde es dann eben auch spannender, wenn sich da etwas reibt.
Ich will Ihnen nicht zu privat auf die Pelle rücken, aber von welcher Art des Privilegs genau sprechen wir?
Naja, von dem Aufwachsen in einem Viertel in Hamburg, wo es die absolute Ausnahme ist, dass jemand in einer Wohnung lebt. Da ist der große Garten und die zwei Autos sind da die absolute Regel. So, also war in meiner Kindheit und Jugend so. Und viele Urlaube, ein in materieller Hinsicht absolut behütetes Leben, davon spreche ich. Und natürlich dann über dieses elitäre Verständnis, was auch da auf meiner Schule thematisiert wurde, auch ein, ja, mir stehen alle Türen offen. So.
Und mir steht auch zu, dass sie mir offen stehen.
Genau, genau, das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Und das loszuwerden, das war eine wichtige Arbeit.
Sie sind auch bei anderen Themen sehr offen auf diesem Album. Was denkst du über mich? Mhm. Ist auch so ein Gedanke, den man sonst nicht so gern zugibt, weil cooler ist ja, sich nicht drum zu scheren, was die anderen denken. Wie schwer war das, so ehrlich zu sein? War das eine Herausforderung?
Ja, das war eine totale Herausforderung. Mir liegt nicht viel an dem Konzept der Authentizität um jeden Preis. Es war jetzt zu dem Zeitpunkt aber irgendwie alternativlos. Das habe ich beim Schreiben gemerkt. Ich konnte über nichts anderes schreiben. Und das war tatsächlich, ja, teilweise sehr, sehr schwierig. Ich bin immer, wenn ich in Versuchung kam, irgendwo abzubiegen und metaphorisch zu werden oder ironisch, habe ich gesagt, da gehst du genau nicht hin, sondern nimmst den Weg, den du gerade vermeiden möchtest. So, das ist einfach irgendwann so ein Prinzip geworden. Und das war sehr befreiend und auch spannend. Und jetzt gerade denke ich, das muss ich jetzt erstmal nicht nochmal machen. So.
Musikalisch dachte ich viel an 60er, 70er, 80er von Burt Bacharach über Steely Dan und 10cc bis Prefab Sprout. Trifft das Ihre Plattensammlung so ein bisschen, Ihre Einflüsse?
Also jetzt nicht unbedingt 10cc, ehrlich gesagt, aber ja, Burt Bacharach, Prefab Sprout zum Beispiel sehr viel. Das ist so ein bisschen meine Stamm-DNA in musikalischer Hinsicht. In den letzten Jahren sind es aber auch zum Beispiel sowas wie Frank Ocean oder auch Robin in ihrer jeweiligen emotionalen Dringlichkeit und Direktheit und Poppigkeit gewesen. Also ich möchte keine nostalgische Musik machen. Das ist mir immer klarer geworden. So.
Sie sind ja ein sehr vielseitiger Musiker und ich nehme mal an, dass gerade diese Vielseitigkeit Ihnen auch gefällt.
Ja.
Ist einem so ein Album mit diesen sehr persönlichen Liedern unter eigenem Namen dann trotzdem viel näher als Studiojobs oder Filmmusiken oder dergleichen?
Ja, also es kommt alles aus derselben Quelle und das ist einfach die für mich auch mit zunehmendem Alter immer unerklärbare Lust daran, irgendwie sich mit Musik zu befassen. Also man bekommt irgendeine Aufgabe und dann kommen einem Ideen und dann geht man dem nach. Erstmal egal, ob das jetzt ein Studiojob ist, ein Kompositionsjob, ein Arrangementjob oder meine eigene Musik, das zieht mich dann so komplett in den Tunnel. Ich muss da irgendwie dran basteln. Bei der eigenen Musik ist natürlich, wenn es dann rauskommt oder wenn es Leute zu hören bekommen, die Verletzlichkeit größer. So, ne? Es gibt keine Ebene, hinter der man sich verstecken kann. So, man ist das dann. Und das macht es einfach in jeglicher Hinsicht intensiver.
Am bekanntesten sind Sie den meisten Leuten ja durch diese 3 Jahre, die Sie zusammen mit Lorenz Rohde, Leiter vom Rundfunktanzorchester Ehrenfeld waren. Da sind die Herausforderungen und Highlights dann wahrscheinlich wieder ganz andere. Wie stressig und oder beglückend war das?
Beides sehr. Sehr stressig und sehr beglückend, ja. Eine tolle Erfahrung, ohne Zweifel, die aber dann, wie sich herausstellte, für mich einfach zu stressig ist, zu arbeitsintensiv. Das hat mir einfach zu viel Kraft geraubt und war dann, glaube ich, aber auch nachdem ich dann beschlossen hatte aufzuhören, der Grund, warum ich dann so eine Freude daran hatte, dieses Album zu schreiben, weil sich da was angestaut hatte an Output. Aber ich möchte die Erfahrung nicht missen mit dem Rundfunktanzorchester. Das war natürlich wahnsinnig lehrreich und spannend und aufregend.
Erzählen Sie ein Highlight, sodass wir das verstehen.
Ja, also zum einen könnte man da die gesamte Tour nehmen. Das war ja mein Abschluss. Januar, Februar 2019, 15 Konzerte in 15 Städten mit sehr großem Publikumszuspruch. Das war total toll. Im Sendungsalltag bleibt mir wahrscheinlich der Song Senorita. Unsere Neubearbeitung eines ziemlich dämlichen Songs von K1 und Pietro Lombardi, aus dem wir so eine epische Popnummer gemacht haben, in sehr wenig Zeit. Das war ziemlich irre.
Also schon auch die handwerklichen Herausforderungen, die einem da so begegnen.
Ja, mit Sicherheit. Und dass man nicht sich vorstellen kann, in so kurzer Zeit etwas zu machen, was dann doch am Ende offen gestanden ganz gut geworden ist.
Und das war alles in Ihrer Kölner Zeit, die mit dem Schreiben und der Produktion dieses Albums jetzt zu Ende ging. Vor ein paar Monaten sind Sie wieder nach Hamburg zurückgezogen. Einen sehr elegischen Song widmen Sie noch dem Kölner Viertel Eigelstein. Warum bringt das offenbar was in Ihnen zum Klingen?
Ich habe da die letzten 5 Jahre in Köln habe ich da gewohnt, also zwischen Eigelstein und Rhein. Und der Song ist entstanden, weil ich wusste, dass ich aus Köln wegziehen würde. Und ich habe beim Songwriting generell einfach viele so sehr konkrete Begriffe aus meinem Leben mal aufgeschrieben, so in so einem assoziativen Suchen. Und Eigelstein, das ist ja auch irgendwie ein seltsames Wort, war halt dabei. Und dann habe ich den über diese Melodie, die es schon lange gab, mal gesungen. Und dann kristallisierte sich heraus, dass das so das Pendant zum Song Elbchaussee wird. Also Elbchaussee ist die kleine Milieustudie aus der Hamburger Zeit und Eigelstein ist die kleine Milieustudie aus der Kölner Zeit. Und da das für mich mit einem Abschied verknüpft war, wollte ich die schwere Aufgabe bewältigen, irgendwie da meine Liebe, aber auch mein Gefühl, dass ich in Köln irgendwie innerlich nicht so richtig Fuß gefasst habe. Also abgesehen davon, dass ich tolle Freunde da hatte und viel Schönes erlebt habe. Mit der Stadt an sich, dass das irgendwie einfach nach 13 Jahren so ein Gefühl gab, dass wir werden nicht alt zusammen. So. Und dann war das ganz schwierig, das zu verpacken. Ich wollte das nicht bewerten, weil ich auch eigentlich viele Sachen an Köln mag. Und dann ist es dabei geblieben, dass es mir sehr gefallen hat, einfach einen Spaziergang oder einen typischen Weg, den ich hatte von meiner Wohnung zur Eigelstein-Torburg, da war ich vielleicht verabredet mit jemandem oder habe was gekauft, irgendwie da im Buchladen oder mir einen Kaffee geholt und bin dann in die Bahn gestiegen. Das habe ich wahrscheinlich sehr oft gemacht. Und das einfach zu beschreiben und den Rest die Musik ausdrücken zu lassen, das ist Das ist es dann geworden. Und der Eigestein ist ja ein mythischer Karnevalsort auch, wo an Karneval die Hölle los ist. Und ich muss auch sagen, dass ich mit dem Karneval mich über 13 Jahre nicht so richtig zurechtgefunden habe. Und es ist ein melancholischer lieber Gruß an dieses Viertel.
Das noch ihr Zuhause war, als sie diese neuen Songs geschrieben haben, die nun am kommenden Freitag erscheinen. Wie frustrierend ist es, so ein Album rauszubringen und es dann nicht live spielen zu dürfen?
Das ist eine gute, aber natürlich auch ein bisschen gemeine Frage, weil das ist schon schade. Also es gibt gerade zarte Pläne, dass man das vielleicht doch Richtung Herbst irgendwie hinbekommt. Das wäre schon sehr schön. Ich bin trotzdem jetzt erstmal so ganz froh, dass wir irgendwie einen Weg gefunden haben, in der ganzen Corona-Zeit das Album jetzt so zu veröffentlichen und die Live-Umsetzung. Irgendwann wird sie geben. Ich hoffe sehr, dass es noch irgendwie in diesem Jahr dann eine Möglichkeit gibt. Aber es betrifft alle dermaßen gleich, dass man da eigentlich gar nicht drüber jammern darf. Man darf sagen, es ist schade, aber es gibt da eigentlich keinen Grund, sich irgendwie zu beschweren.